Happy Employees, Happy Customers. Mitarbeiter sind genauso wichtig für den Unternehmenserfolg wie zahlende Kunden. Deswegen zählt nicht nur die Customer Experience, sondern auch insbesondere die Employee Experience. Seit einigen Jahren hat sich der Begriff der Employee Experience etabliert. Doch was genau versteht man darunter? Und ist das alles wirklich so neu, wie es den Anschein hat? Was versteckt sich dahinter und welche Ansätze verfolgen Unternehmen, um eine positive Experience sicherzustellen? Und welchen Herausforderungen begegnen Sie dabei? Dem möchten wir heute und in weiteren Podcast-Sessions näher auf den Grund gehen. Mein Name ist Tefik und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Make HR Better Podcast-Session. Heute zu Gast in der allerersten Ausgabe des Podcasts Make HR Better ist Tobias Dennehy. Er ist seit Mitte 2020 Head of People Experience bei Siemens. Auf seiner beruflichen Reise dahin war der ausgebildete Literaturwissenschaftler und Journalist unter anderem als PR-Berater, als Corporate Story Architect, als Chefredakteur im Siemens Newsroom sowie als Leiter der Siemens-weiten Taskforce zur neuen Seidenstraßeninitiative Chinas tätig. Das ist aber nur eine Seite der Dennehy-Medaille, denn wann immer es der Alltag als Siemensianer und Familienvater erlaubt, steht er als Singer-Songwriter Herr Dennehy auf der Bühne und gießt seine eigenen People Experiences in musikalische Geschichten. Tobias, willkommen bei der Premiere meines neuen Podcasts.
Vielen Dank für die Einladung.
Beim Lesen deiner Kurzbio bekomme ich das Gefühl, dass dein bisheriger Weg einerseits ziemlich traditionell erscheint. Du hast studiert, warst in einer Agentur, jetzt auch schon seit einigen Jahren bei Siemens, aber andererseits auch so gar nicht, immer wieder komplett unterschiedliche Arbeitsfelder und Themengebiete erforscht, nebenberuflich als Storytelling-Coach gearbeitet und jetzt auch schon seit einigen Jahren als Singer und Songwriter auf Bayerns Bühnen unterwegs. Wie passt das alles zusammen und wo siehst du die Verbindung aus deinem Werdegang zum Thema People Experience und vor allem, warum bist du ein Krebs?
Das ist eine gute Frage, weil eigentlich bin ich Waage um Sternzeichen, also ich bin kein Krebs, aber das Thema mit der Krebsanalogie, das hat bei mir tatsächlich angefangen mit einem Spätwerk von Günter Grass, mit dem ich mich in meinem Germanistikstudium viel beschäftigt habe, das heißt im Krebsgang. Und da geht es um ein bestimmtes Ereignis in der deutschen Geschichte und die Hypothese oder These der Novelle ist so ein bisschen, Geschichte bewegt sich nicht linear nach vorne, wie wir es so gerne in den Geschichtsbüchern sehen, sondern mal zur Seite, mal einen Schritt nach hinten, dann wieder ein bisschen nach vorne, also eher so wie ein Krebs am Strand entlang läuft, deswegen also heißt es auch ein Krebsgang. Und als ich dann Mitte 2020 eben die für mich auch komplett neue Stelle des Head of damals noch Employee Experience, jetzt People Experience, aber da werden wir sicherlich nachher noch kurz darauf eingehen, warum das bei uns so ist, übernommen habe, habe ich so ein bisschen reflektiert über meinen Werdegang bis dahin und dann gemerkt, dass ich eigentlich auch eher so im Krebsgang unterwegs war. Also nicht so den klassischen Weg, den man am Anfang einer Karriere, hey, du musst nach oben, ja, the only way is up, möglichst eine große Box dir erobern und dann hast du es geschafft, ja, sondern unbewusst diesen Krebsgang gewählt oder haben wir uns darüber nachdenken gemerkt, ja, das ist eigentlich der Weg, den ich so gewählt habe, immer mal wieder Schritte zur Seite machen, aber dafür ganz andere Umfelder erkunden und ganz neue Felder, die mir sozusagen vorher, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Und da gibt es kein besser oder schlechter, aber für mich ist das so ein bisschen eher der Weg, den ich spannender finde, sich immer wieder was Neues anzugucken, als, sagen wir, dasselbe in einem größeren Kasten im Organigramm zu machen. Also so kommt, weil die Krebsanalogie her und insofern, das passt auch insofern für mich sehr gut zusammen, weil das dann auch so eine Überleitung zum Thema People Experience ist, weil das auch Leute ausmacht, dass sie ganz individuelle Wege gehen und dass man das sozusagen auch im Unternehmen auch quasi ja, anerkennen muss und verstehen muss ein bisschen und dass das auch für mich das Interessante ist und diese Chancen auch immer wieder zu bekommen, auch im selben Unternehmen unterschiedliche Dinge zu machen, das ist so ein bisschen das, was auch so meine Lebensgeschichte da auszeichnet und es passt auch irgendwie so, also so, man sieht ja erst im Nachhinein oftmals so im Rückblick so rote Fäden, die man so währenddessen gar nicht gesehen hat auf dem Weg. Und das ist für mich jetzt so, als ich diesen Experience-Job angenommen habe, ist das für mich das Thema Stories und Experiences so ein bisschen, ja, weil sich so dann der Kreis bei mir schließt, viel Literatur, Journalismus, Storytelling gemacht und so einen kleinen Ausflug in die Politikwelt, was auch sehr spannende Geschichten waren, aber aus anderer Ecke. Und jetzt sozusagen stelle ich halt täglich fest, dass das, worum ich mich jetzt kümmere, sind, dass die alltäglichen Geschichten, die Leute so erleben, möglichst positiv sind und sie möglichst zufrieden machen. Und insofern ist das so ein bisschen der rote Faden meines Krebsgangs bisher.
Was genau verstehst du persönlich unter dem Begriff People Experience? Und warum heißt es denn nicht Employee Experience?
Also es hat tatsächlich auch so gestartet mit dem Begriff Employee Experience, der ja auch im Markt der marktübliche Begriff ist, sage ich mal. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die nennen es Coworker Experience. Also es gibt ganz unterschiedliche Begriffe für dasselbe. Bei uns war das dann ein ganz klarer Wechsel, auch als wir einen neuen HR-Vorstand bekommen haben, die dann da auch sehr klar in der Sprache war und gesagt haben, wir nennen die Menschen, die für uns arbeiten, nicht mehr Mitarbeiter oder Employees, weil das sozusagen eigentlich nur ein vertraglicher Zustand ist, den man eingeht, sondern wir nennen sie People. Das heißt, wir haben auch die Organisation von HR in People and Organization umbenannt. Genau, also unter anderem aus dem Grund, um dem Tribut zu zollen, aber es ist natürlich nur logisch, auch das Thema Employee Experience in People Experience umzubenennen. Und also selbst im engeren Begriff dessen, was People Experience von den People her, von den Leuten, von den Menschen her ist, ist es ja auch im Markt mehr als Employee Experience, weil die meisten sich auch die Candidate Experience angucken, da ist man ja auch gar kein Employee. Also insofern ist das ja auch noch nicht ganz sauber. Insofern sind das mal sozusagen, ist das eine Gruppe der People, die man sich da anguckt. Und also das war so ein bisschen der Hintergrund dieser Umbenennung, also nicht nur, um irgendwie anders sein zu wollen, sondern da steckt auch was dahinter. Und also im Prinzip für mich, also für, ja, also nicht für mich in der Definition, würde ich mal sagen, sind es zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich, es ist eine Methode, um zuzuhören. Also sozusagen, es ist sozusagen so im Endeffekt hat ja neulich einen Workshop zu dem Thema wieder und es ist halt so ein Buzzword, das gerade sozusagen super on vogue ist. Und da würde ich jetzt sozusagen auch, ja, aus meiner Story-Erfahrung sagen, macht man nicht so einen riesen Bohai draus, weil People Experiences oder Employee Experiences an sich sind nichts Neues. Weil Menschen schon, seitdem sie irgendwo arbeiten, immer täglich Erfahrungen machen und Dinge erleben. Also die Tatsache, dass das so ist, ist jetzt nichts, was der HR-Markt erfunden hat, seitdem er dem Thema einen Stempel gegeben hat. Aber das, was sozusagen als Methode dahinter steckt, um zu verstehen, wie Menschen ihre täglichen Erfahrungen mit einem Unternehmen erleben, wie sie die wahrnehmen, weil das ist auch so ein bisschen sehr viel subjektiv. Also wie nehme ich das wahr? Nicht, wie ist die Erfahrung? Ich kann eine Experience designen auf eine Art für fünf Leute und die fünf Leute erleben sie alle in fünf verschiedenen Arten. Also das ist sozusagen eine Methode, um das zu verstehen, weil wir sicherlich gleich noch drüber reden, wie die Methode funktioniert oder funktionieren kann. Also das ist mal das eine und Stichwort Zuhören. Und das zweite ist tatsächlich noch größer gedacht für mich eben, und das hängt dann auch mit der Umbenennung unserer Abteilung zusammen. Es ist halt irgendwie so ein Mindset-Change, also wo man sozusagen wirklich anerkennt, also ich bin auch nicht nur der Grass-Fan, sondern auch ein Depeche Mode-Fan von früher, People are People, ja, ein Song, der mir immer wieder einfällt in meinem Job, ja, und es geht darum, dass Leute Leute sind Menschen und eben nicht menschliche Ressourcen, die ich nur einsetze, damit sie möglichst ihren Job machen und gerne bitte ihr privates Selbst zu Hause lassen und in der Arbeit dann arbeiten, also wir haben mit dem Thema bei Siemens in der Covid-Zeit auch angefangen, das war vielleicht ein Zufall, vielleicht auch nicht, aber natürlich war auch da Covid nochmal so ein Beschleuniger dessen. Wir sind jetzt da keine First Mover gewesen, da waren viele andere auch schon vorher am Ausprobieren und die ersten Schritte tun, aber das war natürlich dann nochmal klarer in dieser Situation, wo sich privat und beruflich und was auch immer so vermischt, dass es nicht mal mehr eine Work-Life-Balance ist, sondern eine Work-Life-Integration irgendwie, dass man da einfach dem Tribut zollen muss, ich bin mehr als ein Siemens-Mitarbeiter und zwar viel mehr, nicht nur wegen meines Werdegangs, sondern wegen allem. Und das ist bei jedem der Fall. Ne? Sozusagen. Also das ist so ein bisschen auch der Hintergrund, also wie ich das Thema größer sehe von einem Mindset-Change, wo es eben weitergeht als nur die klassischen zweimal im Jahr Engagement-Befragungen zu machen, die ja dann doch eher an der Oberfläche des menschlichen Erlebens, sage ich mal, kratzen. Und insofern ist das dann eine gute Ergänzung dazu.
Scheint total logisch. Vielen Dank für diesen spannenden Blickwinkel auf den Begriff der People Experience bzw. Employee Experience. Was mich jetzt im nächsten Schritt interessieren würde, wie schafft ihr es bei Siemens für die über 320.000 Mitarbeitenden, die ihr habt weltweit, People Experience ganz konkret, transparent und auch messbar zu machen?
Also wir schaffen es noch nicht, selbstverständlich, weil das ist so ein großes und weites Feld, dass man das nicht innerhalb von ein, zwei Jahren komplett abgedeckt bekommt. Das heißt, da ist auch sozusagen für uns, was auch nicht immer einfach ist, sozusagen gerade in einem Ingenieursunternehmen, wo man die Dinge gerne auch deutsch perfekt macht, ja, und dann erst damit startet, sondern dass man sagt, okay, ich habe zwar ein großes Bild vor Augen, ja, also think big, ja, aber ich fange ganz klein an und fange mal hier mit einem Piloten an und da mit einem Thema, um mal zu gucken, wie es funktioniert. Und dann sozusagen, das ist dann so ein bisschen ein Schneeballeffekt, wenn es hier funktioniert und man hier interessante Daten generiert, dann ist das wiederum interessant für andere. Dann sagen, oh, das ist aber auch, will ich aber auch mitmachen. Also das ist so ein bisschen eher der Ansatz, den wir jetzt da fahren. Und ich bin selbst nach 2,5 Jahren sozusagen an einem Punkt, wo ich sage, Phase 1 des Aufsetzens dessen, was wir machen und des Transparenz machen, ist eigentlich ganz, ganz gut abgeschlossen. Aber jetzt kommt Phase 2 und dann kommt Phase 3. Also das ist ein jahrelanges langes Projekt. Aber wir haben dann auch, und da ist vielleicht auch die Redensart, alle Wege führen nach Rom, die richtige, auch beim Thema Employee Experience oder People Experience, weil es gibt keinen richtigen oder falschen Weg. Ich glaube, wenn man das Ziel dessen, was es ist, nämlich ich möchte besser verstehen, wie sich meine Leute fühlen, was sie an Erwartungen haben, wo Painpoints sind, um die dann möglichst auch zu verbessern. Wenn das sozusagen das Ziel ist, dann kann ich verschiedenste Wege gehen auf dem Weg dahin. Wir haben sozusagen den Pilotweg gewählt und haben sozusagen uns ein, zwei Themen am Anfang rausgepickt, mal so ein Baseline-Survey gemacht, mal so geguckt, was kommt da überhaupt zurück und was lernen wir daraus, um das dann sozusagen an gezielten Punkten in kontinuierliche Messung zu überführen. Und das Wichtige ist bei uns, also aus unserer Sicht, und das ist, glaube ich, einfach generell allgemeingültig, viele, und auch Siemens hat seit 2016 diese Engagement-Befragung auch schon installiert, die war am Anfang mal jährlich, dann vierteljährlich. Jetzt ist die schon seit langem halbjährlich stabil, weil das so sich ein guter Zyklus erwiesen hat, um den Input zu bekommen und trotzdem sozusagen weitere Maßnahmen auf den Weg bringen zu können. Und das ist sozusagen das läuft weiterhin zweimal im Jahr und das, was wir und läuft aber stark auch aus der auch der organisatorischen Perspektive, was die Themen angeht. Das sind die großen Themen und Wellbeing und Inclusion und ganz so die gängigen Engagement-Treiber-Themen. Und wir betrachten das Thema People Experience dann bewusst als Ergänzung komplett aus der Perspektive der Leute. Ja. Im Sinne von, wir gucken uns die sogenannte People Journey an, also wo befinden sich die Leute auf ihrem Weg mit Siemens, angefangen von, ich gucke mich mal nach einem Job um, ich bewerbe mich, ich fange an, ich arbeite bei Siemens, ich verlasse Siemens wieder und ich komme vielleicht sogar irgendwann wieder, weil ich in Kontakt geblieben bin. Also auch da keine Linear, es ist zwar eine Journey, aber auch da gibt es Kreisverkehr sozusagen da mal. Ne? Und im Rahmen dessen gucken wir uns halt an, das ist nichts, was wir erfunden haben, das mit dem Modell arbeiten ja viele mit den klassischen Moments that matter, also in diesen Journey Stages, wo man sich dann die Momente anguckt, die halt nachgewiesenermaßen oder weil man es annimmt, einen größeren Effekt auf Zufriedenheit haben als andere, die guckt man sich halt an und geht dann auch noch eine Ebene tiefer, um zu erfahren, jetzt nicht nur, wie zufrieden warst du an deinem ersten Tag, sondern dann wirklich eine tiefe Ebene tiefer zu schauen, wie zufrieden die Menschen auch mit den einzelnen Interaktionen sind, die sie haben. Weil im Endeffekt sind das ja die Dinge, die Experiences beeinflussen. Also wie ist mein Manager am ersten Tag mit mir, wie sind die Räumlichkeiten, an denen ich da bin, funktioniert die Onboarding-App oder. Also so dieses, das sind ja sozusagen die Interaktionen, die ganz unbewusst mich zufrieden machen oder nicht. Und genau nach denen ganz konkret fragen wir dann und ja, versuchen das halt möglichst nah am Zeitpunkt dieser Interaktionen zu machen. Also auch so ein bisschen der Gegensatz zu Engagement Survey, das hast du zweimal im Jahr mit den großen bekannten Themen und kannst dann immer so einen Stand sehen, wie sich das verändert. Und die People Experience Befragung, die sind eben bewusst möglichst nah an diesem Zeitpunkt, damit man unmittelbar auch so ein bisschen die Gefühlslage mitbekommt und dann über die Zeit hinweg halt viele Daten sammeln kann, um zu sehen, aha, guck mal, das ist der Touchpoint, der scheinbar öfter von mehreren Leuten in diesem Land oder so erwähnt wird. Also ist da vielleicht ein systemisches Problem, das wir vielleicht angehen sollten. Also immer so von der Herangehensweise, dass wie wir das eigentlich seit ja jetzt Anfang 21 in verschiedenen Momenten, da kommt immer mehr dazu, kontinuierlich machen.
Wie geht ihr dabei vor, die bekannten, berühmten Moments that matter, die einen maßgeblichen Einfluss auf die People Experience haben, zu identifizieren und sichtbar zu machen? Hast du da einen methodischen Tipp? Wie macht ihr das bei euch bei Siemens?
Also auch das ist sicherlich ein iterativer Prozess, der nicht bei jedem gleich ist, aber sozusagen aus meiner Erfahrung, wir haben das ja auch nicht, wir sind zwar ein Unternehmen, das gerne alles auch selber macht und vieles auch selber kann, aber bei dem Thema haben wir uns dann auch wirklich am Anfang bei den ersten Gehversuchen beraten und betreuen lassen von einem Dienstleister von außen, der das schon anderswo oft gemacht hatte und haben dann sozusagen auch mit den klassischen Recruiting und Onboarding, also wenn das Consider und Begin, Work und Leave, also sozusagen auch in der Terminologie dessen, wie sich vielleicht eher ein Mitarbeiter sich das denken würde. Also damit haben wir sozusagen auch klassisch angefangen und wir haben dann jetzt quasi gemerkt, dass das auch eine Hypothese, ja, aber sozusagen die ist bisher für mich noch nicht widerlegt, dass die Rand-Journey-Stages, nenne ich sie jetzt mal, also wenn wir jetzt mal so das ganze Thema Explore und ich weiß noch gar nicht, noch bevor ich überhaupt im Recruiting bin und das ganze Thema Alumni mal weglässt, auch wichtig, aber wir haben gesagt, wir konzentrieren uns mal auf die vier, also Recruiting, Onboarding, Arbeiten und Offboarding. Dann sind diese eher kürzeren Rand-Journey-Stages, sage ich mal, also Recruiting, Onboarding und Offboarding, Hypothese mal relativ ähnlich überall, weil People are People und man hat nun mal sozusagen, man bewirbt sich, es gibt einen Bewerbungsprozess, dann habe ich irgendwann mal Interviews, dann geht die nächste Stufe, dann behandle ich meinen Vertrag und wenn das alles super ist, dann fange ich an. Dann habe ich den ersten Tag, dann habe ich die ersten 100. Also es sind so Sachen, die passieren jedem. Und so haben wir die dann auch sozusagen auch mit der Beratung eben auch erstmal ausgewählt und gemerkt, die passen auch. Also die passen auch so. Da ist jetzt auch kein weiterer Moment, der dazu kam. Wir haben jetzt über 2 Jahre an Daten, die wir da reinbekommen haben, wo sagst du, da fehlt jetzt aber ein Moment. Es kommen natürlich öfter mal noch Zusatzfragen rein, wo man dann sagt, aus der Einheit, die verantwortlich ist, sie sagt dann, Mensch, da wäre es aber noch interessant, wenn ich das und das noch wüsste. Dann kann man auch den Fragenkatalog anpassen und eine Zusatzfrage, aber immer in dem Momentkontext. Also das ist auch das, was wir wichtig sehen. Also sozusagen das Mindestmaß an People Experience Methodologie ist Moment und Touchpoint. Und dann kannst du aber auch Zusatzfragen, wie zum Beispiel nach 100 Tagen also unsere zweite Befragung im Onboarding, da fragen wir zum Beispiel jetzt neuerdings auch, wie sozusagen man nach 3 Monaten das wahrnimmt, was einem vorher versprochen wurde, was man erwartet hat und ob das der Erwartung entspricht. Das ist jetzt keine klassische Moment Satisfaction Frage, ist aber auch super spannend in Richtung Employer Branding, funktioniert es und so weiter. Also da sind wir sozusagen so agil, wie das Modell es halt einfach zulässt. Für die Workstage ist es so, und das weiß ich nicht, ob das ist sicherlich für jeden auch anders. Da haben wir den Weg gewählt, zu sagen, lass uns doch 2 Wege da gehen. Der eine ist, wir gucken in die Daten, weil das ist tatsächlich auch das Mantra seit gut 2 Jahren, auch mit unseren neuen Vorständen, sagen wir wollen mehr Daten informiert. Ich sage ungern data driven, weil das fühlt sich so getrieben an, ja, aber sozusagen mehr informierte Entscheidungen zu treffen, auch in dem People-Umfeld. Also so ein bisschen, und das sagt sich leicht, aber da brauchen wir natürlich eine Infrastruktur, wo die Daten auch liegen, mit denen die Leute arbeiten können, die sind sauber und aufgeräumt und so weiter. Das ist mal so ein bisschen das Technische. Aber das Gute ist, wir haben wahnsinnig viel davon. Ja, jetzt haben wir sozusagen es geschafft, in den letzten Jahren das so aufzuräumen, dass die Menschen, die damit arbeiten können, da auch wirklich viel sehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken nochmal in die Daten, die wir haben, um zu gucken, gibt es da vielleicht einen Moment, der für Siemens-Leute mattert. Ja, also weil wir halt irgendwelche Beziehungen zwischen Prozessdaten und Engagement-Daten oder was wir sehen. Wir sehen, dass da irgendwas nicht stimmt, wir wissen nicht warum. Dann lass uns doch mal diesen Moment als nächsten nehmen. Das ist sozusagen mal das Datengetriebene. Und dann gibt es natürlich noch in jeder Organisation, je größer sie ist, auch sozusagen strategisch wichtige Themen, die man vorantreibt. Treiben will oder sagt. Also, das ist mir Organisation wichtig, dass unsere Leute da eine gute Experience haben, auch wenn die das vielleicht selber nicht als solchen identifizieren würden. Und das sind sozusagen die beiden Ecken, aus denen wir kommen, um die dann für die Workstage zu definieren. Und da haben wir jetzt mal so ein, würde ich mal sagen, relativ stabiles Set, mit dem wir jetzt erstmal, wo wir erstmal sagen, da holen wir jetzt einfach mal Daten rein. Man muss jetzt nicht 50 von den Dingern messen, weil irgendwann muss ja auch mal ein bisschen Action passieren, nachdem man die Dinge transparent gemacht hat. Also, so, das sind mal so die. die zwei verschiedenen Wege, wo wir das für uns selber so ein bisschen in der Arbeitphase definieren. Genau.
Was ich auch immer im Kontext von People Experience super spannend finde, ist, wie greift ihr denn unter anderem das Feedback insbesondere von Blue-Collar-Mitarbeitenden ab?
Also es ist gerade bei Siemens auch ein extrem wichtiges Thema natürlich, weil ich weiß jetzt nicht genau Prozentzahl, aber ich würde mal sagen, locker 30, 40% arbeiten in, und wir nennen es auch, oder wir versuchen es nicht mehr Blue Collar zu nennen, weil es eigentlich Non-Office Workers sind. Also es sind auch Menschen, die sozusagen im Service irgendwo sind oder irgendwie auf den Schienen irgendwas, irgendeine Wartung machen oder so. Die haben auch kein Endgerät und keinen Computer, aber es ist nicht der klassische Manufacturing Blue Collar oder so. Ja? Also insofern eher so in die Richtung der Definition. Und da gibt es also zwei Antworten drauf. Die eine ist, wie wir es schon erfolgreich machen bei der Engagement Survey, die ja auch schon länger läuft und etabliert und bekannt ist. Da ist es tatsächlich so, und das war Riesenaufwand am Anfang. Ich glaube, das fing sogar noch in Papierform an, bis man das dann sozusagen so etabliert hat in Fabriken, dass da wirklich entweder steht dann ein Terminal, der für die Leute zur Verfügung steht, wo sie dann sozusagen trotzdem anonymisiert sich anmelden können, aber sozusagen alle an demselben Gerät. Manchmal ist es vielleicht auch nur Notebook. Ich weiß nicht, sozusagen, wie die Situation überall vor Ort ist, aber sozusagen die Infrastruktur dafür steht bereit. Und das ist auch im Laufe der Jahre immer besser und immer mehr angenommen worden, wo es bekannter wurde. Und man muss ja auch so ein bisschen eine Vertrauenshürde sozusagen überwinden, dass selbst wenn man 10-mal sagt, das ist anonym, dass die Leute dann auch nach ein paar Mal mitmachen, das Gefühl haben, ja, es ist wirklich anonym. Ja, ich kann sagen, was ich denke, und es wird mir nicht negativ ausgelegt. Also da ist es relativ etabliert und die Response Rates sind da auch, also in einigen davon wirklich auch extrem hoch, wo man sieht, die Leute werden ermutigt, damit zu machen und machen das auch, ja. Die gleiche Logik, wie das funktionieren kann und wie wir es zur Verfügung stellen, haben wir auch für das Thema People Experience. Also sozusagen selbe Survey-Portale, die dann sozusagen auch ohne eine PKI-Karte oder einen eigenen Rechner zugänglich sind. Da ist die Hürde, die ich jetzt sozusagen nach und nach versuche zu überwinden, ist nicht technisch, sondern die ist eher kommunikativ, wo man sozusagen einfach mit den Führungskräften, mit Fabrik Leitern und so weiter. Man muss einfach sozusagen überhaupt eine Bekanntheit dafür schaffen, dass es diese neue Art von Umfrage und Siemens Historienvergleich sind 2 Jahre natürlich ganz jung. Ja, also dass die relativ jung sind und dass es die überhaupt gibt und dass sie dann sozusagen ihre Leute, wenn sie in einer bestimmten Situation sind, wie sie fangen neu an zu arbeiten, einfach darauf aufmerksam machen, hey, da kommt eine Umfrage, wäre super, wenn du mitmachst, was natürlich alles freiwillig ist. Also das ist so, also da muss man ganz viel in Kommunikation stecken, wenn man das, also das Technische muss auch da sein, dass die das halt machen können, anonymisiert. Und das sozusagen, was bei der Engagement Service schon lange und erfolgreich funktioniert, da bin ich jetzt gerade dabei, das sozusagen ein bisschen stärker auch pilotmäßig, da muss man nicht auch wieder die ganze Welt gleich beglücken mit allem, sondern auch da sozusagen findet man vielleicht ein, zwei Fabriken, wo die sagen, hey, da super, finde ich eine geile Sache, habe ich Lust drauf, da mache ich mal mit meinen Leuten intensiver mit und dann sieht man mal, wie es funktioniert und kann das dann auch wieder skalieren vom Kleinen ins Große. Also so ist das aber extrem, hast du recht, ein wahnsinnig wichtiges Thema.
Kannst du uns ein paar konkrete Beispiele geben, wie die Ergebnisse aus der Messung der People Experience bei euch in der Vergangenheit in der Organisation Verwendung gefunden haben?
Also es gibt natürlich ganz viele kleinere Beispiele, wo Leute Experiences verbessern anhand von kleineren Datenpunkten. Aber ich würde vielleicht mal zwei nennen, wo es für mich persönlich auch ein Erfolgserlebnis ist, sozusagen, dass die Daten oder das, was wir tun und die Methode sozusagen in Veränderungen herbeigeführt hat, sagen wir es mal so. Und es war tatsächlich so, dass wir in dem allerersten Piloten, den wir gefahren haben, uns auch das Thema Performance Measurement Prozess angeguckt haben, weil so die Hypothese war, und das ist ja auch immer eine gute Grundvoraussetzung für solche Befragungen, eine Hypothese zu haben. Und die Hypothese war halt, die Leute finden das doof. Da kommt nichts bei rum, der Prozess ist wahnsinnig schwerfällig und das Tool und überhaupt. Das war so ein Gefühl oder anekdotisches, was man so gehört hat. Und da ist okay, dann schauen wir uns doch mal auch in der Umfrage die Daten an. Und die waren dann auch tatsächlich wenig überraschend, haben die diese Hypothese gestützt, ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Daten alleine zu dem geführt haben, was dann passiert ist, aber es war eben dann ein wichtiger Baustein am Ende zu sagen, dass man dann auch wirklich diesen klassischen toolbasierten jährlichen Performance Measurement Prozess komplett abgeschafft hat und nicht gesagt hat, komm, wir verbessern da oder kaufen ein neues Tool ein, sondern der wurde quasi komplett in ein anderes Format, also in einer anderen Sicht extremes Format namens Growth Talks überführt, wo es wirklich eher Sachen werden nicht dokumentiert, es sei denn, es ist rechtlich quasi in einem Land vorgeschrieben, sondern es ist eher ein lockerer, kontinuierlicher Dialog zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter, zwischen der Führungskraft und dem Team, wo es um Erwartungsmanagement geht, wo es schon auch um Ziele, aber nicht um Ziele im Sinne von, hier sind deine 5 Ziele, und dann gucken wir die nach einem Jahr an und schauen wir mal, ob die erreicht wurden, sondern ein kontinuierlicher Prozess, auch wo man selber hinwachsen will sozusagen, wo man sich hinentwickeln will in einem Dialog und kontinuierliches Feedback, also vielmehr das Thema wirklich kontinuierlicher anzugehen und nicht einmal im Jahr macht man sich die Mühe und dann kommt, macht wahnsinnig viel Arbeit, das ist ein Tool, so, dann kommt eh nichts mehr rum. Also das war so ein bisschen, das ist sozusagen ein Beispiel, wo sozusagen die Daten einfach nochmal den letzten Push gegeben und zu sagen, hey, komm, weg damit. Ne? Und das läuft auch sehr gut, wird sehr gut angenommen. Das ist natürlich schwerer messbar, weil man natürlich kein Tool hat und da ist es quasi das triggerpunktbasierte Messen, wie wir es sonst eigentlich immer haben, weil wir wissen ja beim Onboarding oder so anhand des Systems, jemand hat angefangen und wissen, wann wir eine Befragung dann aufgrund dessen verschicken. Das ist bei so einem Modell natürlich ein bisschen schwieriger, aber es ist auf jeden Fall mal ein gewagtes Experiment und es kommt auch sehr gut an. Ne? Und es geht auch so ein bisschen in Richtung dessen, dass das auch der Mitarbeiter oder der Mitarbeitende sozusagen auch das mehr aktiv in die Hand nehmen kann und soll, wo sein eigener Weg hingeht und das auch einfordern kann, etc. Also das war das eine Beispiel. Und das andere ist eher methodologisch, wo ich mich dann quasi gefreut habe, dass das, was wir mit den Moments That Matter machen, also mein kleines People Experience Ökosystem verlässt. Ja, also es wurde im Herbst letzten Jahres ein verpflichtendes Trainingsprogramm für neue Führungskräfte, also zum ersten Mal Führungskräfte werden, Unternehmen gestartet. Und das basiert inhaltlich zu 100% auf der Moments That Matter Logik. Also sozusagen, da wird sozusagen, also die Logik dieses Trainings ist, man hat mal 10 davon identifiziert, sowohl aus der Mitarbeiter- als auch aus der strategischen Sicht, was sagt, das sind wichtige Momente. Und sozusagen erstmal beschrieben, was ist das überhaupt, was sind diese Moments und was erlebt, wie sollen denn die Leute idealerweise, also deine Leute, deine Mitarbeiter, liebe Führungskraft, das eigentlich idealerweise erleben, wie sollen sie sich dabei fühlen? Und das ist das, was du tun kannst, um das zu erreichen. Da gibt es halt Toolboxes und wie auch immer. Also das war so ein bisschen so ein zweites Beispiel, wo ich jetzt nicht so sehr mit den Daten selbst, aber mit der Methode, dass die so Wellen schlägt über den eigenen Teich hinaus. Das sind für mich zwei größere Beispiele, die jetzt auch einfach länger anhalten werden und wo man dann sieht, okay, das Ding, es bewegt sich, ja. Und ansonsten gibt es natürlich immer wieder kleinere Beispiele oder Themen, wo man sieht, dass jemand im Land nicht die Daten anguckt und man Rückfragen halt und hey, was heißt denn das und was können wir denn da machen? Und dann sagst du, hey, mach doch mal einen Workshop oder so. Also da sind wir dann schon so ein bisschen in Richtung Hilfe zur Selbsthilfe dann auch unterwegs.
Habt ihr schon einmal versucht zu überprüfen, inwiefern die People Experience beispielsweise die Customer Experience beeinflusst?
Also das ist tatsächlich jetzt eines meiner persönlichen Brennthemen, ja, also wo ich auch vielleicht, weil ich auch früher im Marketing kam und da das Thema Customer Journey ja schon viel länger etabliert ist, als das in der HR der Fall ist. Also zwei Sachen dazu. Zum einen zeigt es natürlich wieder, dass der Begriff People Experience daran auch nicht greift. Und du merkst selber, du hast gesagt, wie die People Experience auf die Customer Experience sich auswirkt, dann würden wir ja implizieren, dass Customer keine People sind. Insofern ist sozusagen theoretisch, also eigentlich ist das Thema People Experience ja viel größer. Also aus meiner Sicht, das ist jetzt nicht ganz offizielle Siemens-Sicht auf die Dinge noch, aber es ist tatsächlich für mich noch viel größer. Also da zählen auch Kunden, sind People mit Lieferanten, Supplier, sozusagen. Also es gibt ein ganzes Ökosystem an People, mit denen so ein Unternehmen zu tun hat. Und das sozusagen in Einklang miteinander zu bringen, zu gucken, wie das eine das andere beeinflusst, weil man sogar vielleicht dieselben Tools, die man benutzt, um zu gucken. Also da ist wahnsinnig viel Potenzial drin, was weit jenseits dessen geht, was ich auch hier verantworte. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wir haben das vor 1-2 Jahren mal als Pilot auch versucht, zu gucken, in so einem größten Geschäft, mal zu gucken, wie sich sozusagen die alltägliche, und ich nenne es jetzt nochmal bewusst, Employee Experience von Sales Managern und von Sales Frontline Managern sozusagen auf Custom Experience auswirkt. Also da haben wir jetzt noch nicht die Customer Experience Daten, die auch erhoben werden, damit in Verbindung gebracht, aber erstmal überhaupt geguckt, wo sind denn Pain Points von dieser sehr wichtigen Jobfamilie. Ja, und was sehen wir darin vielleicht an Punkten, wo man sagt, wenn man das verbessert, dann wäre man sozusagen noch besser in der Lage, noch besser noch beim Kunden zu machen oder so. Also das war schon mal definitiv ein spannender Weg, wo dann aber eben auch, weil wir sind natürlich groß und sehr dezentral, wenn dann sozusagen auch diese Transparenz und die Daten dann übergibt und mit denen wird dann gearbeitet und da werden dann neue Strategien auch entwickelt oder mal geguckt, was man wie verbessern kann. Aber es war mal so einfach mal ein Pilot, um zu sehen, kann man das in Zahlen sehen, was wir glauben, was so ist. Und da gibt es ja auch, also da gibt es viel, viel bessere Beispiele natürlich als uns, weil die Verbindung vom Mitarbeiter zum Kunden ist bei uns natürlich einiges indirekter als B2B-Unternehmen, als jetzt im Retail oder so oder im B2C. Also da gibt es ja einige Unternehmen, die das schon intensiv betreiben und da auch wirklich einen geschäftlichen, monetären Impact von Employee Experience sehen, zum Beispiel in einem Verkauf im Laden. Ja, wenn der Mitarbeiter dort eine gute Experience hat und das auch rüberbringt, dann klingelt es eine halbe Stunde später an der Kasse beim Ausgang oder so. Also das, da merkt man es natürlich viel direkter, die Logik, aber die Logik ist dieselbe auch in einem B2B-Unternehmen, aber es ist natürlich um einiges schwerer, diesen Connect hinzustellen. Also das würde ich mal sagen, im Sinne eines ganz weiten Blicks nach vorne, finde ich eine super spannende Sache, das auch weiterzuverfolgen.
Wir sind bei der letzten Frage angekommen, Tobias. Was sind nach über 3,5 Jahren als Head of People Experience bei Siemens deine persönlich größten Learnings, die du jemandem mitgeben möchtest, der vielleicht gerade mit dem Thema startet oder versucht, auch das Thema auf die strategische HR-Agenda zu bekommen?
Also ich hatte es am Anfang, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich glaube, das Wichtigste ist groß denken und klein anfangen. Also sozusagen nicht irgendwie zu sagen, so, jetzt gucken wir die gesamte Journey an. Ich mache jetzt hier mal alles auf einmal und hole alle Stakeholder rein und mache ein Riesenprojekt raus und so weiter. Das ist dann eher das Monster, das man gerne kreiert, das dann irgendwie aber nicht vom Fleck kommt. Also sozusagen lieber mit einem kleinen Ding mal starten, eine Methodologie ausprobieren, mal gucken, was da reinkommt, wie Leute darauf reagieren, etc. Also das wäre mal so eine Sache, die sich aber auch tatsächlich dann auch bewährt hat. Und wie man das am Anfang macht, ist, glaube ich, da gibt es auch keinen One-Fits-All-Weg. Ja? Also ich kenne Kollegen in anderen Filmen, die haben sozusagen am Anfang eine komplette Baseline-Survey gemacht über die gesamte Journey, um einfach mal alle abzufragen und dann zu gucken, wo sind denn Pain-Points und da stütze ich mich drauf. Wir haben jetzt zwei, also dieses Performance-Measurement-Thema und das Onboarding damals als Piloten gewählt und da gibt es kein richtig oder falsch, einfach um zu gucken und damit rumzuspielen, Erfahrung zu sammeln, um das dann weiter zu spinnen und vor allem zu skalieren. Also das wäre vielleicht das eine und da kann man ja auch die Zeit nutzen, eben um eine Infrastruktur dafür aufzubauen, dass es auch funktioniert. Und das ist natürlich auch mal eine sehr gängige und verständliche Frage, sozusagen kauft man sich irgendwelche Befragungstools ein oder baut man sich das selber oder wie auch immer. Und das ist auch, glaube ich, sehr unternehmensabhängig und auch von der Größe her. Ich denke mal, wenn man ein kleineres Unternehmen ist, dann würde ich mal behaupten, lohnt sich nicht, da irgendwie Energie reinzustecken, sich ein eigenes anonymes Befragungstool und Dashboard-Infrastruktur selber zu bauen, sondern bewährte Technologie einzukaufen. Bei uns war es so, wir hatten das halt auch schon durch die Engagement-Survey alles da, sondern wirklich auch betriebsratsabgesegnete Technologie, mit der wir sozusagen befragen und da haben wir natürlich die verwendet und nicht irgendwie Qualtrics oder sonst was eingekauft, weil nicht, weil es besser ist oder schlechter, aber weil wir das einfach schon da haben und dann uns auch irgendwann mal entschieden, okay, die Dashboards bauen wir halt alle im Power BI, weil es in einem Microsoft-Paket drin ist und so weiter. Also sozusagen, ich glaube, es muss dann auch jeder für sich entscheiden und ich glaube, was wichtig ist, ist sozusagen mit dieser guten Idee, sich auch wie weit oben auch immer ganz oben ist, aber sich von ganz oben Mandat und Unterstützung zu holen und nicht immer nur so ein kleiner Satellit-Pilot zu sein, weil den dann sozusagen, der läuft dann vielleicht gut, aber den dann sozusagen verkauft zu bekommen irgendwo anders hin, ist in einem kleinen Unternehmen sicherlich nicht so schwierig, aber sozusagen gleich am Anfang, hey, das ist ein strategisch wichtiges Thema, lass klein angehen, aber potenziell soll es groß werden. Ich glaube, das hilft dann auch finanziell und politisch auf dem weiteren Weg nach vorne. Ja, und ich glaube, das, wo dann auch, sage ich mal, der weitere Weg bei uns auch noch stärker hingeht, Daten sind ja toll, Daten zu haben ist toll und Dashboards zu haben ist ganz, ganz toll, aber an sich hat das ja keinen Mehrwert. Also wenn sozusagen nicht mit den Daten gearbeitet wird und Action danach passiert, also sozusagen, wenn man beginnt, idealerweise schon gleich Verantwortlichkeiten festlegen für diese Momente oder gar Touchpoints. Das heißt, wenn ich irgendwo irgendwas entdecke, dass ich auch gleich weiß, wem ich das rüberschicken kann, der sich dann darum kümmert, entweder global oder lokal. Also so, weil sonst hat man Daten und sucht dann jemanden, der sich darum kümmert und der hat dann meistens was anderes zu tun. Also dass das gleich von Anfang an klares Mandat für Moment Owners oder so weiter ist, dass man da wirklich dann auch gleich Action an die Daten anschließen kann und das dann zu so einem kontinuierlichen Prozess etabliert. Das jetzt mal so ein paar Erfahrungswerte.
Und da sind wir auch schon am Ende der ersten Podcast-Folge Make HR Better. Tobias, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst und vielen Dank für die spannenden Einblicke in das Thema People Experience. Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dir dazu.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit.
Schaltet das nächste Mal gerne wieder ein, wenn ich mit Alice Rickert von der Universität St. Gallen über das Thema spreche, wie Technologie eigentlich Führung in Zukunft verändern wird und was es dabei auf sich hat mit dem Thema Vertrauen.